guter Pitch hat nämlich immer diesen Moment von, oh Gott, große Bühne, jetzt Aufregung und sowas. Ich brauche so eine Form von Courage und Mut. Und genau das ist es. Kommunizieren, sodass es eine Wirkung hat, bedeutet nämlich Dinge weglassen. In dem Moment, wo ich das gut kommunizieren kann, schaffe ich Souveränität, Standing, Klarheit. Weil dann wissen nämlich alle Beteiligten, okay, ich habe das Gefühl, ich kann mich an diesen Menschen anlehnen. Da muss ich Vertrauen haben, das habe ich dann auch. Und dann weiß ich, okay, vielleicht ist viel Unsicherheit, aber darauf kann ich bauen.
Mein heutiger Gast ist Lars Hartenstein. Lars ist Gründer der Pitch Perfect Academy und arbeitet als Pitch-Trainer und Kommunikationscoach mit Gründerinnen, mit Startups und Führungskräften daran, ihre Ideen klar, überzeugend und wirkungsvoll zu kommunizieren. In seiner Arbeit verbindet er Storytelling und Auftrittskompetenz mit der Überzeugung, dass letztlich jede Form von Kommunikation ein Pitch ist. Von Lars wollte ich in unserem Gespräch einmal wissen, was gute Führung heute eigentlich mit einem kommunikativen Pitch zu tun hat und warum gerade Veränderung nur dann gelingt, wenn Menschen nicht nur informiert, sondern wirklich mitgenommen werden. Wir sprechen darüber, warum Kommunikation in unsicheren Zeiten mehr braucht als Zahlen, Fakten und PowerPoint und warum emotionale Bilder und ein starkes Zielbild oft den entscheidenden Unterschied machen. Wenn du also besser verstehen willst, wie du Veränderungen wirksamer kommunizierst, Menschen emotional erreichst und auch in unsicheren Zeiten klar und überzeugend führen kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Bevor wir hier gleich starten, der Podcast ist seit fast 5 Jahren ein absolutes Herzensprojekt und die größte Währung, die wir hier haben, ist dein Support. Wir freuen uns, wenn du ihn abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Vielen, vielen Dank, dass du reinhörst und unsere Arbeit unterstützt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Lars Hartenstein. Moin Lars, herzlich willkommen beim Leading Well Podcast. Ich freue mich richtig sehr, dass du mit dabei bist. Guten Morgen.
Hi, ich bin erstmal richtig glücklich, weil das, was mein Leidenschafts- und dein Leidenschaftsthema ist, das begleitet uns eine ganze Weile und endlich, dass wir endlich mal reden, ist ja, hoffentlich dass er nicht das letzte Mal so rum.
Ja, ja, ja. Du, also gut Ding will Weile haben, sagt man heutzutage. Ne? Von daher, ich bin auch super gespannt und wir haben uns natürlich ein Kracherthema ausgesucht. Und ich will mit dir auch direkt mal gleich reinspringen. Lars, so ein Motto, was ich dir zuordne, ist, alles ist ein Pitch. Nun würde ich schon sagen, wenn ich so auf Führung insbesondere gucke, aber insgesamt Menschen in der Arbeitswelt, was sie so mit Pitchen verbinden. Und ich muss sagen, so mir ging es, glaube ich, eine ganze Weile genauso, ist so die große Bühne, die große Präsentation, vielleicht noch so Vertrieb. Aber was hat denn eigentlich ein guter Pitch konkret so aus deiner Sicht mit Führung heutzutage und mit wirksamer Führung zu tun?
Naja, wenn du jetzt so vom Vertrieb sprichst oder von, ich möchte jetzt ein großes Projekt, großen Job gewinnen, dann mache ich mir für diesen Pitch richtig viel Gedanken. Also ich überlege, was will ich erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Was sind die richtigen Worte und die richtigen Impulse und Ideen, damit die auch mit mir gehen und überzeugt sind? Und dieses, dass sie mit mir gehen, ist auch genau das, was es im Führungsalltag eben auch ausmacht. Ich habe heute permanent immer wieder Veränderungen. Und jetzt ist der Mensch mit seinem Steinzeitgehirn so angelegt, dass wir Veränderungen erstmal ziemlich kacke finden. Und das bedeutet, als Führung habe ich die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass ich die Menschen mitnehme. Und das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ja, wir müssen jetzt mal uns was Neues überlegen und wir müssen neue Ideen entwickeln, um da und dahin zu kommen, muss ich dafür sorgen, dass dieses Dahinkommen so sexy und attraktiv ist, dass die Menschen Lust haben, mit mir zu gehen. Mhm. Und das heißt, ich muss mir natürlich genau die gleichen Gedanken machen wie für einen wichtigen Pitch im Sinne des neuen Auftrag oder ne, neues Ziel erreichen. Nämlich, wo will ich hin? Und warum will ich dahin? Und was bringt mein Team mit an Know-how, um dahin zu kommen? Und dann bin ich schon auf einmal in einem viel, viel, viel intensiveren, hey, ich brauche euch, Dialog. Und das ist für mich eben auch Pitch. Ich zeige euch, wo ist der Nordstern? Und dann überlegen wir gemeinsam, wo wir da hinkommen. Aber dafür muss ich erstmal wissen, wo ist der Nordstern? Und das ist die Herausforderung, die eben in jeder Kommunikation drin sein muss. Wo will ich eigentlich hin?
Ja, was ich ganz cool finde, du sagst so, ne, einerseits, ich muss den Nordstern, den muss ich schon zeigen, gerade wenn es darum geht, wir sind irgendwie in Zeiten des Umbruchs, es geht häufig um Transformation, Veränderung, wo wollen wir eigentlich hin, aber es geht nicht darum, jetzt alles bis ins kleinste Detail irgendwie vorzugeben, ne, weil so, das könnte man natürlich irgendwie auch jetzt verstehen, so ist jetzt der Pitch, ich muss jetzt 2 Stunden erklären, wie läuft die Transformation, was machst du und dann legen wir los, so, das verstehe ich nicht so, also schon irgendwo auch eine gewisse Form von Dialog natürlich ein Teil davon ist. Und da will ich mal später auch drauf zurückkommen. Ich finde einen Aspekt, den du genannt hast, total spannend, weil ich glaube, dass das häufig verloren geht. Und das ist genau diese Lust, von der du gesprochen hast. Also was fehlt denn eigentlich bei Kommunikation, wenn du jetzt auch auf Führungskräfte guckst, mit denen du zusammenarbeitest, was geht häufig verloren in der Kommunikation, damit diese Lust auch auf was Neues, auf Veränderung gar nicht erst entsteht?
Naja, leider haben wir viel häufiger so dieses Thema, das Senden ohne Empfangen. Also Führungskräfte laden Informationen ab und dann ist es nicht, also ein Nordstern hat für mich das Element des emotionalen, bildhaften, hey, was ist eigentlich meine Motivation, meine Bedürfnisse, die da auch drin liegen in diesem Nordstern und nicht, ja, wir machen Transformation, jetzt machen wir mit. Ja, also Transformation sendet kein Nordstern-Vibes aus und sorgt dafür, dass ich Bock habe, mitzumachen. Das bedeutet, ich muss weg von PowerPoint hinzu, du siehst mir jetzt auch, ne, in diesem Podcast, ich stehe und stehe ich immer und ich lade auch alle, mit denen ich arbeite, ein, immer sofort zu stehen, also eine Haltung zu haben und mich gemeinsam auch auf den Weg zu machen, trotzdem, dass ich, und das kommt der wichtigste Part, nachdem ich etwas gesendet habe, dann auch Stille und Präsenz halte. Also dieses, ja, Pause machen, eine Frage stellen, eine Intention schaffen, auch in Dialog zu gehen. Und das ist das, was heute meistens fehlt, weil wir in so einer Fast Pace, zack, 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 wir müssen jetzt weiter, schneller. Das heißt, hier nächstes Meeting kommt ja schon. Ja, aber was war denn das Ziel meines Meetings? Was ist eigentlich der Arbeitsauftrag, der an alle Beteiligten rausgehen soll? Und wie habe ich es hingekriegt, dass das nicht nur mach mal ist, sondern ein, hey, wie willst du es umsetzen? Was sind die Fähigkeiten und Kompetenzen, die du hast, damit das erfolgreich ist? Und warum hast du da Lust drauf? Und das ist halt so dieses Thema, für mich ist ein Pitch, und das, wenn, ne, du hast es vorhin gesagt, alles ist Pitch, ist vor allen Dingen auch eine gute reverse-engineerte Frage zu stellen. Also anstatt zu sagen, hey, wir müssen dahin, zu fragen, hey, sag mal, was sind eigentlich die Vorteile davon, dahin zu gehen, damit ein Team oder dein Gegenüber überhaupt schon sich selber in die Vorteile hineindenkt und damit viel mehr, ja, Verantwortung übernehmen möchte, weil es sie auch selber motiviert und aktiviert.
Dann fühle ich mich natürlich, ich fühle mich ja auch mehr engaged, ne, wenn ich irgendwie auch selbst ein bisschen mitdenken kann und nicht nur die perfekte Lösung präsentiert bekomme und dann so denke, oh, okay, ist schon alles klar und was ist mein Beitrag so ungefähr? Du hast super viel gesagt, wo ich nur nicken konnte, ob das jetzt Emotion ist. Ich finde auch diesen Dialog, auch diese Stille. Ich glaube, wo viele sich auch schwer tun, dann auch mal so diesen Moment der Stille, gerade nach dem Senden noch auszuhalten, weil es ja ein sehr verletzlicher Moment auch. Passiert da gerade was? Regt sich jemand? Nehme ich Widerstand wahr? Kriege ich eine Rückfrage? Aber genau da passiert ja dann unheimlich viel, gerade wenn es natürlich auch um Emotionen geht. Und ich will nochmal so in dieses Thema Emotionen reinspringen, weil man bei dir schon gemerkt hat, am Ende ist das eine Sache, die einen riesen Unterschied macht. Also ist, ich würde es mal formulieren, die Kommunikation, die Art und Weise, wie ich kommuniziere, ist sie in Anführungsstrichen emotional. Was bedeutet eigentlich Emotion in der Kommunikation? Also muss ich jetzt irgendwie super emotional wirken? Probiere ich Emotionen zu wecken? Und wenn ja, welche oder welche nicht?
Ja, dann ich setze mal ganz am Anfang nochmal an mit dem Aspekt, wir haben in unserem Kopf einen Steinzeitprozessor oder andersrum, die Hardware ist seit der Steinzeit nicht upgegradet. Und wir tun so, als ob wir da so mit Patches irgendwie jetzt neu und besser und toller denken können, aber das stimmt nicht, sondern unser Gehirn ist immer noch mit 100-mal mehr Energie verbrennen als alle anderen Körperzellen, also die Gehirnzellen, immer noch sehr stark darauf trainiert, möglichst schnell in einen Standby-Modus, oh ja, ich habe das Muster erkannt, und dann so nach hinten zurücklehnen und entspannen, sich hineinzuversetzen. Und das heißt, wir haben, bevor wir wirklich uns intensiv neuronal mit einem Thema beschäftigen, zwei Gatekeeper-Mechanismen. Der erste ist der Flight oder Fight, Hypothalamus, der will halt gucken, habe ich überhaupt Bock, mich auf die andere Person einzulassen oder nicht. Ja, so, ich bringe mal ganz gerne das Beispiel, wenn du abends um, nur jetzt im Moment Winter, ne, 17, 18 Uhr auf einer Straße entlang gehst und dir kommt so eine dunkel gekleidete Persönlichkeit entgegen, die, wo du nicht so richtig erkennen kannst, oh, Konturen, und dann ist schon so ein Bauchgefühl komisch und vielleicht wechselst du eher die Seite. Und da fangen wir schon mit dem ersten emotionalen Aspekt an. Also um überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit oder die gewählte Zuhörerschaft auf der anderen Seite zu erzeugen, musst du dafür sorgen, dass du eine emotional positiv einladende Haltung hast. Also lächelst du, guckst du die Menschen direkt an. Ja, also ne, ich habe eben vom Stehen auch im Remote-Setup gesprochen. Idealerweise ist die Kamera auf Augenhöhe, weil sonst gucke ich nämlich auf die Menschen herunter, wenn ich von oben runter auf den Laptop gucke. Das hat zwei Elemente. Einmal, ne, lass mal Kopf und Schultern hängen und dann sag mir mal, worin bist du fantastisch? Das funktioniert nicht. Ja, also du kriegst gar keine innere positive Haltung, und umgekehrt kriegt dein Gegenüber auch die Haltung, dass du auf sie runter guckst. Also damit geht's schon los. Da ist schon eine Emotionalität da. Lächel doch mal. Wenn ich meine Mundwinkel runterstreiche und sage, heute ist ein schöner Tag, hört sich das anders an, als wenn ich sie hochstreiche und sage, hey, mir geht's fantastisch. Ja? Macht schon da auch einen Unterschied, schon im ersten Aspekt, in der ersten Wirkung. Und der zweite ist, da haben wir so eine Türsteherin vom Langzeitgedächtnis. Das ist, ich nenne sie, ne, es sind mehrere Faktoren, die verantwortlich sind dafür, dass wir was im Langzeitgedächtnis speichern, aber die Amygdala ist eine der wichtigsten Türsteherinnen. Die steht da und sagt, hier kommst du nicht rein. Es sei denn, deine Worte und die Art und Weise, wie du etwas transportierst, transportiert Emotionen oder Bilder. Und jetzt sind wir bei dem emotionalen Punkt. Mach doch mal Transformation. Da habe ich keine Emotionalität oder bildliches Element dahinter. Im Zweifelsfall habe ich eine schlechte Emotion, weil die letzte Transformation, wo mir jemand immer gesagt hat, wir machen ja Transformation, war vielleicht nicht so sexy. Ja, sondern es soll eben auch so ein, es gibt was Besseres. Also jetzt in so, ne, wir sprechen, die ganze Welt spricht gerade von KI-Tools. Warum soll ich das denn jetzt irgendwie nutzen und anwenden, wenn es doch vielleicht in der Sorge und Angst meinen Arbeitsplatz obsolet macht? So, und da kommt der Punkt. Hey Benjamin, denk mal an die ganzen Sachen, die so dir viel Arbeit kosten, administrativ, viel Copy-Paste, viel genaues Arbeiten und so weiter. Stell dir mal vor, es würde da etwas geben, was dir das Ganze abnimmt, sodass du deine Zeit auf etwas fokussieren kannst, was schöner, besser, dir mehr Spaß bringt und so weiter ist.
Da würde ich sagen, Lars, erzähl mir mehr.
Okay, und dann erst komme ich mit dem KI-Tool um die Ecke und sage, pass auf, hier, lass uns das mal, ich habe da so ein Programm, lass das mal angucken, lass mal ausprobieren, wie das dich entlasten kann bei diesen nervigen Aufgaben. Und jetzt habe ich dir einen Nutzen und Mehrwert, einen emotionalen Nutzen und Mehrwert versprochen, und der hilft sofort, dass du sagst, wow, da habe ich Bock drauf. Und genau das macht den Unterschied. Emotionen wecken ist das Alleinstellungsmerkmal, was gute Führung heute ausmacht. Und es darf auch mal eine Negativemotion sein, aber ich würde lieber mit Positivemotionen arbeiten. Ja, also ich kann auch Angst und Schreck machen. Dann ist nur die Frage, wie lange funktioniert das? Weil bei Angst und Schrecken unser limbisches System erstmal in eine Schockstarre verfällt. Also ich mache es vielleicht, ja, also wir unterschreiben alle Versicherungen, weil die Versicherungen mit Angst und Schrecken werben und oh Gott, ja, aber vertrauen wir Versicherungen wirklich? Sind wir wirklich positiv mit denen verbunden? Ich weiß es nicht. Weil
Ja, und irgendwann, wenn dann, glaube ich, die Angst, die Unsicherheit so ein bisschen vorüberzieht, dann fragen wir uns ja so, war das jetzt eigentlich richtig? Ne? Was habe ich damals vor fünf Jahren eigentlich gemacht?
Warum habe ich das eigentlich gemacht?
Ja, warum habe ich das eigentlich gemacht? So geht es mir teilweise heute. Ich will nochmal da auch ein bisschen reinspringen, weil ich dachte auch gerade, boah, wenn ich das jetzt mal so auf Veränderungsprozesse übertrage, die ich auch schon begleitet habe, wo ich auch im Konzern mal Teil von war, wo ich auch von Führungskräften immer wieder Feedback bekomme. Auch so, wenn man so ein bisschen klassisch in die Literatur guckt, dann ist ja immer so dieser Punkt Sense of Urgency so am Anfang. So, wir brauchen diese Dringlichkeit. Ne? Diese Dringlichkeit, die bringt uns erstmal so nach vorne. Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auf das übertrage, was man von Unternehmen, von WirtschaftsvertreterInnen, von PolitikerInnen heute hört, dann würde ich sagen, ist Sense of Urgency ganz, ganz viel, wenn wir das nicht machen, dann geht unsere Wirtschaft unter. Oder wenn wir das nicht machen, dann gibt es uns in 5 Jahren nicht mehr. So, ne? Das ist so Sense of Urgency, habe ich so das Gefühl, 2026 dafür, dass wir endlich mal den Hintern hochkriegen, arbeiten oder uns auf die Transformation mit KI und Co. einlassen. Nun würde ich mich fragen, so, wenn du das beobachtest und mal so in so eine kommunikative Ebene so probierst zu transferieren, ist das eine sinnvolle, mehr oder weniger emotionale und wenn ja, nicht so positiv aufgeladene Kommunikation? Oder wirst du sagen, so, die sollten eigentlich alle mal kommunikativ nachsitzen, ein Seminar besuchen und dann würde vielleicht auch ein bisschen mehr daraus entstehen? Was so dein Take dazu?
Oh, ich habe gleich Feuerwerk von Takes im Kopf. Ich fang mal mit einem an.
Schieß mal los, das Feuerwerk.
Also, der wichtigste Punkt ist, dass die Urgency sich natürlich nicht durch jetzt starten wir und jetzt wird's richtig toll und jetzt wird's großartig. Ich meine, du bist ja auch Leistungssportler mit ne, Ausdauersportler. Und ich laufe keinen Marathon. Einfach mal eben spontan. Also es gibt ein paar, die so Anfang, Mitte 20 das dann hinkriegen und der Körper verzeiht es ihnen und dann sind sie halt ein bisschen kaputt ein paar Wochen und dann geht's wieder vielleicht voran. Aber normalerweise sollte das niemand tun und deswegen gibt es gerade in diesen Ausdauer-Themen ja auch ganz viele Sportlerinnen und Sportler, die eher erst ab 30 anfangen, wirklich aktiv zu werden, weil ne, es muss sich erstmal Muskel, Knochenhaut, Sehnen müssen sich drauf vorbereiten. Und genau so ist es halt auch in unserem Wirtschaftskontext. Wir haben das jetzt jahrzehntelang nicht richtig gut gemacht. Das heißt, wir werden es niemals übers Knie brechen. Das, was wir aber hinkriegen, und das sollte die Kommunikation sein, dass wir uns auf den Weg machen. Und auf den Weg machen tun wir nicht mit, oh Gott, wir müssen jetzt nach hinten gucken, was wir alles falsch gemacht haben, sondern es geht darum, kleinere Hürden aufzubauen, die überspringbar sind, mach doch überhaupt erstmal irgendetwas. Leg mal los und hab Spaß dabei, jeden Tag auf die Nase zu fallen. Und das ist wieder dieses Thema, wo wir beim Kommunikationselement sind. Wie schaffe ich es denn, psychologische Sicherheit zu schaffen, indem ich, und da sind wir auch in der Kombination zu dem, was du eben gefragt hast, emotional in Vorleistung gehen. Jeder von uns müsste einfach nur jede unserer, wo ich mal einen Fehler gemacht habe, Geschichten erzählen, weil ich mir 100% sicher bin, dass wir daraus gelernt haben. Und wir sind aber in einer, oh Gott, und wir sind zu spät und alles ist schlecht, also in einer Negativperspektive auf diese Fehlerkultur, die uns überhaupt nicht hilft zu erkennen, welche Fähigkeiten wir mit jedem Fehler gelernt haben in Form von Resilienz, in Form von Flexibilität, mentale Flexibilität, um was Neues auszuprobieren. Und das heißt, in der Kommunikation, in der Führung ist es so wichtig, dass ich in Vorleistung gehe und sage, guck mal, da und da habe ich die und die Fehler gemacht und das habe ich daraus gelernt. Und ich wünsche mir, dass wir das jetzt täglich teilen. Also täglich wird hier der Fehler des Tages bewertet und belohnt. Also hast du irgendetwas Cooles rausgefunden dadurch, dass dir leider etwas Doofes passiert ist beim Prompten? Ja, also so ich habe wieder mal viel zu früh auf Enter gedrückt beim Prompten. Und das heißt, ich musste alles nochmal machen und musste mich da durch. Ah, vielleicht ist es sinnvoll, das Ganze vorzuformulieren in einem Dokument, mal drüber nachzudenken, was ist denn wichtig, was brauche ich denn und dann erst das in KI übertragen. Cool. Erzähl es doch bitte und erzähl es sexy, dass ein Fehler auch cool ist, dass du, ne, also das, und auf einmal wird sich die Fehlerkultur drehen in eine positive Fehlerkultur. Auf einmal ist es okay, Fragen zu stellen, die herausfordernd sind und. Und dann brauche ich auch keinen, also dann habe ich dieses Dilemma, dass ich aus meinem Management-Konzept ausbrechen muss, um jetzt irgendwie innovativ zu sein, brauche ich gar nicht, weil ich im Management-Konzept nämlich auch Fehler machen darf und dann direkt daraus lernen, nur halt irgendwie in diesem Fall kommunikativ positiv aufgelehnt und aufgeladen.
Ich finde so eine Sache, ich probiere nochmal die Brücke zum Anfang zu ziehen. Eine Sache, auf die ich immer wieder zurückkomme, auch wenn du jetzt so über Sicherheit sprichst, über Stärkenorientierung sprichst, über Fehlerkultur sprichst. Vorhin hatten wir auch überlegt, so wie entsteht vielleicht eine positive Dringlichkeit. Für mich so aus so einer Führungsperspektive beginnt es doch unter anderem auch überhaupt erstmal mit der Frage, wie will ich eigentlich wirken? Also das hast du selber auch gesagt, ne? Wie will ich wirken? Wie gehe ich in so eine Situation rein? Was soll beim Gegenüber ankommen? Stell dir mal vor, wir haben jetzt hier einen dritten Stuhl bei uns in diesem Podcast, ne? Und jetzt kommt hier so eine Führungskraft rein, befindet sich irgendwie am Anfang eines neuen Transformationsprojektes mal wieder, hat bestimmt was mit KI und Automatisierung zu tun, wie so viele Dinge. Und jetzt treibt die Person genau diese Frage um. Wie will ich wirken? Wie schaffe ich es, diesen Prozess erstmal auch ins Rollen zu bringen, kommunikativ zu begleiten auf eine Art und Weise, dass das bei den Mitarbeitenden ankommt, dass da irgendwie auch ein bisschen Bock entsteht, dass da eine gewisse Offenheit entsteht und wir zumindest mal jetzt irgendwie für den Beginn so einen guten Start finden. Was ist denn das 101 kommunikativ, was diese Person vielleicht beachten sollte? Womit kann man sich erstmal selber auseinandersetzen? Was sind so die Fragen? Was sind so vielleicht irgendwie auch so Dinge, auf die man achten kann, wenn man da mal loslegt in dieser Situation?
Also das Allerwichtigste in der inneren Haltung ist ja immer, dass ich mir ein Zielbild schaffe. Egal, ne? Ob wir jetzt das Journaling oder wenn du jetzt in irgendeiner Form dir so ein Vision Board machst, Vision Board, also ein Bild machen, damit ich das überhaupt erreiche. Das funktioniert auch im Unbewussten fantastisch. Ich habe das im Studium vor vielen Jahren mal gemacht und dann ist mir dieser Zettel irgendwann 10, 15 Jahre später in die Hände gefallen. Das war so, okay, krass. Ich habe da nicht aktiv dran gearbeitet, ja, sondern ich habe, also so im Unbewussten. Ja, und dieses Bild, wenn ich das selber nicht habe, dann muss ich das für mich überhaupt erstmal herausfinden, weil sonst bin ich nur von außen getriggert. Ich habe so viele Stakeholder in dieser Sandwich-Position, dass ich sonst es allen recht mache, versuche. Und allen recht zu machen bedeutet, ja, ist eigentlich schon die Formel für ist gleich, ich sage jetzt mal Lapskaus, wobei ich Lapskaus ganz lecker finde, weißt du, aber so als Hamburger, für alle, die nicht Hamburger sind, das ist so ein undefinierbares Gematsche, wo ein paar gute Zutaten drin sind und es schmeckt auch auf jeden Fall, aber es sieht nicht lecker aus. Und deswegen ist für mich das Allerwichtigste, finde raus, was dein Zielbild ist. Und wenn du unsicher bist über das faktische Zielbild, dann schaff ein Zielbild für, wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie soll unsere Zusammenarbeit aussehen? Ich habe jetzt gerade auch wieder so eine Führungsgruppe, die ich begleite. Es geht jetzt los. Diese Woche ist Kickoff. Und die Voraufgabe, die sie machen mussten, ist, ein Video zu produzieren mit, was ist in einem Jahr in Bezug auf eure Führung besser? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Und. Ich sag dir, das ist eine echte Herausforderung.
Ja, total. Ja?
Aber genau das ist die Notwendigkeit, weil ich sonst es ja auch nicht kommunizieren kann, was ich von meinem Team erwarte. Und wenn ich da nicht in Vorleistung gehen kann, kann ich auch nicht erwarten, dass die mir sagen, was die wollen und brauchen. Weil die brauchen ja zumindest mal so ein bisschen Guidelines. Ich sag mal Nordstern und dann die Rahmenbedingungen links und rechts ein bisschen fester setzen. Ja. Und gerade in Transformationen, in Veränderungsprozessen ist es die einzige Konstante, die beiden Menschen links und rechts von mir, mit denen ich gemeinsam da durchgehe. Also muss ich die als die besten, ne, Buddies für diese Reise an mich binden und dafür sorgen, dass das gut funktioniert. Und das ist das, was der wichtigste Faktor ist. Wenn ich das hinkriege und dabei menschlich wirke und trotzdem, und jetzt kommen wir wieder zu diesem, natürlich soll Klarheit, Souveränität und dahinter stehen, in dem Moment, wo ich das gut kommunizieren kann, schaffe ich Souveränität, Standing, Klarheit. Weil dann wissen nämlich alle Beteiligten, okay, ich habe das Gefühl, ich kann mich an diesen Menschen anlehnen diesbezüglich oder zumindest mal hinten dran leihen, wenn wir so, ne, Bergmetapher Seilschaft, wo alle gemeinsam jetzt, ne, den Berg bezwingen sollen. Da muss ich Vertrauen haben, das habe ich dann auch. Und dann weiß ich, okay, vielleicht ist viel Unsicherheit, aber darauf kann ich bauen. Mhm. Und das macht das unterschiedlich. Also das macht den Unterschied.
Wenn ich mich jetzt mal in die Position dieser Führungskraft hineinversetze, ne? Also Zielbild, verstehe ich gut, habe ich bestimmt auch schon mal von gehört, Zielbild machen wir andauernd, so ungefähr. Und dann kommt da die Frage, Zielbild für wen eigentlich? Ne? Gucke ich jetzt auf mein Team und sage so, die sollen 10% produktiver sein, ne? Sage ich jetzt bewusst so, ne? Oder geht es um mich? Und auf welcher Ebene formuliere ich das eigentlich? Hast du da noch so eine Orientierung, was so ein Zielbild auch braucht, so mit welchen Fragen ich mich so beschäftigen könnte, damit es am Ende nicht so ein Zielbild wird, so im Sinne von, ja, ich will irgendwie in einem Jahr arbeiten wir 15% produktiver und machen 20% mehr Umsatz. So ungefähr, ne? Könnte ja ein Zielbild sein. Aber am Ende, ja gut, wen holt's ab? Ja, was ist ein gutes Zielbild? Wer bin ich darin und wer ist mein Team darin?
Du stellst so große Fragen, die ich jetzt versuche einfach zu beantworten. Also, ein Zielbild sollte fokussiert sein auf das, was jede Person sich selber als umsetzbare Tasks rausziehen kann. Also wenn du jetzt, ne, du hast es jetzt bewusst so gesagt, 10% mehr Produktivität. Ja, was heißt denn das? Ja. Dann versuchen, das runterzubrechen und sagen, welche Tätigkeiten und Dinge tun wir, die uns gerade nerven, wo wir Redundanzen haben, die unnütz sind. Lass uns die doch mal gucken, wie wir die vermeiden können. Und wenn wir dabei das KPI, was von uns bei uns raufgedrückt wird, irgendwie als Produktivität, wenn wir das erreichen, fantastisch. Aber lass uns doch mal gucken auf die Dinge, die wir beeinflussen können. So, und mit welcher Haltung wollen wir das machen? Ja, also gibt es vielleicht sowas wie einen Wert, der dahinter steht? Also, dass wir sagen, hey, pass auf, wir machen das mit Ownership. Also jeder in seinem eigenen Bereich selber. Das ist ein Wert. Also musst du mich nicht fragen als Führungskraft, ob du das machen sollst, sondern versuch doch mal und erzähl deine Fortschritte und Vorteile und das, was gut gelaufen ist. Das ist das, was ich mir vorstelle, um dieses KPI zu erreichen. Okay, und dann wird's greifbar, dann wird's umsetzbar. Mhm. Und genauso würde ich das auf alles übertragen. Und da steht die wichtigste Frage, die ich dann als Führungskraft stellen muss, ist, wie glaubst du, kommst du selber dahin und kannst du das umsetzen, wenn du an deine Arbeitsaufgaben, Tätigkeiten und so weiter denkst?
Also
und
auf einmal wird es greifbar. Ne?
Genau, auf einmal wird es greifbar. Und dann ist eben das Beispiel, hey, pass auf, ich als Führungskraft streich mal direkt 50% der Meetings, die eigentlich als Mail funktionieren würden. Ja, wir machen nur noch Meetings, wenn es ein Ziel gibt, wenn es eine 3 Fragen gibt, die jede Person, die eingeladen ist, vorbereiten kann und 3 Fragen, die ich aus dem Meeting selber raushaben will.
Ja.
Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr sagen, Veto, braucht es wirklich dieses Meeting? Und dann finden wir vielleicht einen Grund, der noch nicht so in der Vorbereitung klar geworden ist. Aber vielleicht sagen wir es auch ab. Und das wird alleine schon unsere Produktivität maximal steigern.
Ja. Ich habe für mich auch mal so gerade so ein bisschen mitgeschrieben. Ich habe so bei dir rausgehört, am Ende braucht es ja etwas, was die Leute erreicht in ihrem Alltag. Ne? Du hast ja irgendwo auch gesagt, so deine Beispiele gingen auch so ein bisschen Richtung, finden wir eine konkrete Entlastung, so zum Beispiel, ich finde, das ist ja ein Riesenthema, ne? Auch zu merken, so, boah, wir verändern etwas und das macht euer Leben einfacher, das macht dein Leben einfacher und mein Leben einfacher, oder aber macht es irgendwie, also stärkt uns in irgendeiner Form, ne? Unterstützt uns oder macht uns besser, ne? Hebt nochmal irgend so ein Potenzial. Also ich glaube, da so wirklich so diese Ebene, what's in it for you and for me and for all of us. Aber dann, und das finde ich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, nicht nur so im Sinne von, ich trage das jetzt mal vor, wie ich jetzt so das Team sehe, sondern auch, und das finde ich schon einen ganz starken Punkt auch von dir, und was tue ich selbst jetzt dafür? Ne? Also wie springe ich jetzt, wie bin ich der Erste, der jetzt von 5-Meter-Turm springt? So gesehen. Ich will, dass alle irgendwann mal vom 10-Meter-Turm springen, deswegen springe ich heute schon mal vom 5-Meter-Turm und zeige schon mal Schritt für Schritt, es geht. Ne? Also wir können uns daran trauen.
Ja, das ist das, was wir in der Kommunikation, ein guter Pitch hat nämlich immer diesen Moment von, oh Gott, große Bühne, jetzt Aufregung und sowas. Ich brauche so eine Form von Courage und Mut. Und genau das ist es. Kommunizieren, sodass es eine Wirkung hat, bedeutet nämlich Dinge weglassen. Alle Zahlen, Daten, Fakten und Prinzipien dahinter erstmal zur Seite zu schieben und erstmal diesen Kern des, was ist der Mehrwert für dich, rauszuarbeiten und den zu kommunizieren, bevor ich mir Beweise und das Sense of Urgency, wie du gesagt hast, irgendwie geschaffen habe. Das ist das Dilemma. Das Gehirn will einen emotionalen, bildhaften Anker. Und das bedeutet, es gibt das schöne Golden Circle-Prinzip, was Simon Sinek in Stanford erforscht und entwickelt hat für große SpeakerInnen und LeaderInnen, die, wie kommunizieren sie dann? Ja, dieses Thema, Beispiel mit dem Steve Jobs. Imagine you've got music from here to the moon and back, 4,000 songs in your pocket. Ja, dieses 4,000 Lieder in deiner Tasche. Wenn er gesagt hätte, hey, stell dir ein Musikabspielgerät vor, dann hätten wir alle an deinen schlechten MP3-Player gedacht, wo du mit 10 Liedern maximal irgendwie den vollladen konntest und dann war's das. Oder an den Discman oder vielleicht sogar noch den Walkman, der halt echt seine Begrenzung hatte. Aber dieses 4,000 Lieder in meiner Hosentasche, da habe ich doch richtig Neugier und Interesse darauf.
Ja,
und genauso habe ich ja vorhin dieses Führungsbeispiel auch gebracht. Wenn ich dir beibringe emotional, warum du Lust hast auf etwas, was dir Arbeit erleichtert, die du nervig findest, dann hast du mehr Bock, als wenn ich dir sage, hier nutz mal das neue Software-Tool, was wir da eingeführt haben.
Ja, und war es greifbar, ne? Im Alltag. Und ich kann es mir, wie du gesagt hast, es sind Bilder, ne? Die bleiben im Kopf und die höre ich nicht einmal so. Ich dachte auch gerade so, klassischerweise würde man wahrscheinlich sagen, so, hey, stell dir so ein Abspielgerät vor mit 256 Gigabyte Speicherplatz. Ist das nicht Wahnsinn?
Ja,
so ungefähr.
Ja.
So läuft doch Transformation heute, oder? Und im nächsten Jahr schaffen wir 512 Gigabyte Speicherplatz für unsere Kunden.
Wir müssen am besten gar nicht erst in die schlechten Beispiele reingehen, weil denk nichts an rosa Elefanten.
Ja.
Machst du trotzdem, weißt du, dann schaffen wir die falschen Dinge. Aber genau dieser Punkt ist, dass ich erstmal erkläre, warum das wichtig ist und was dann da gemacht werden muss und, bevor ich dann sage, ja, und übrigens, wenn wir es nicht machen, dann verliert ihr alle euren Job. Ah, weißt du, auch wenn das jetzt das Negativbeispiel ist, das kommt dann am Ende. Und genau dieser Mehrwert ist, hey, den muss ich an Anfang stellen. Hey, hast du Bock, für diese Firma in den nächsten Jahren zu arbeiten und einen richtig coolen Arbeitsplatz zu haben, der in der Welt als einer der super Hidden Champions gefeiert wird? Ja? Wenn ja, dann habe ich einen Fahrplan für uns. Ja? Dann lass uns mal zusehen, dass wir ein paar coole Ideen entwickeln, die uns dahin bringen, dass wir das schaffen. Hat eine ganz andere Thematik, aber es ist natürlich, ich habe jetzt gerade vielleicht ein zu schönes emotionales Bild geschaffen, als es faktisch richtig ist. Und wir sind aber faktisch richtig sozialisiert. Ja, meine 8-jährige Tochter in der Schule hat eine Matheaufgabe letzt etwas anders beantwortet. Es ging darum, sie sollte auf so einem Kreis anzeigen, bei wie viel ausgemalter Kreis sie sicher ist, dass sie mehr bekommt. Ja? Und sie hat halt nicht ein bisschen mehr als die Hälfte gemacht, was richtig gewesen wäre, sondern sie hat den Kreis halt so 3/4 ausgemalt. So, zack. Falsch.
Aber auch erfüllt.
Ja, genau, erfüllt, aber falsch. Ja. So, jetzt, ich habe dann direkt mal Lehrerin gefragt, gesagt, wenn die Aufgabenstellung schon nicht präzise ist, wie soll denn die Antwort, muss dann auch in so einem Spektrum gehalten werden. Aber genau so sind wir sozialisiert, dass wir Dinge erzählen, die dann sofort dem gesamten Stakeholder-Netzwerk, der ganzen People-Pleaser, alle glücklich machen Elemente standhält. Und das ist so eine Vision leider ganz selten, ja, weil ich da erstmal mich hinarbeiten muss. Aber eine Vision sorgt für einen Stretch, sorgt dafür, dass ich mich weiter bewege, als ich das vielleicht vorher gedacht habe.
Wir sind ja bei der Frage, wie will ich wirken? Und gerade jetzt so in Veränderungsprozessen, auch in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, und ich finde, es passt super, super gut zu deinem Beispiel gerade, finde ich, sind wir in so einem Spannungsfeld von, auf der einen Seite probieren wir immer maximale Klarheit und Sicherheit zu schaffen, und das ist, glaube ich, auch die Welt, aus der wir kommen. Und ne, auch Kommunikation braucht in gewisser Weise natürlich eine gewisse Klarheit. Auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, die halt zunehmend unsicher ist. Das ist so ein bisschen der Default, es ist alles dynamisch. Wir wissen gar nicht, ne, was die Welt morgen in 12 Monaten, 24 Monaten für uns bereithält. Wenn wir jetzt wieder zu dieser Frage gehen, wie will ich wirken, wie kann ich auch wirksam kommunizieren als Führungskraft? Wie tanze ich denn eigentlich diese Balance aus zwischen Klarheit und Sicherheit, aber in einer eigentlich sehr unsicheren Welt? Hast du dazu Gedanken, vielleicht irgendwie auch, was hast du da mal erlebt? Wie kann man da rangehen?
Ja, die Herausforderung, die wir in unserer perfektionistisch angelegten Businesswelt haben, die, ne, Reporting, und ich muss immer klar schon wieder beweisen, warum ich auch vielleicht verrückte Sachen gemacht habe, so im nächsten Monat. Also ich habe gar nicht so einen langen Zyklus, außer vielleicht in einem Familienunternehmen, in dem der Scope dadurch über Generationen gedacht ist und nicht über, ne, die nächste 3- oder 5-jährige Management-Entfristung oder, ne, den nächsten Auftrag. Und die Herausforderung ist deswegen so groß, weil ich dafür sorgen muss, dass Dinge gemeinsam gedacht werden. Ich kann als Führungskraft heutzutage es nicht mehr durch Mikromanagement in meinem Team machen. Es sei denn, ich habe da ein Agent, KI-Agent-Team, dann ist das vielleicht zukünftig der Führungsjob. Ja, aber ich brauche absolute Expertinnen und Experten heutzutage, um überhaupt dahin zu kommen. Und wenn ich denen nicht den Raum gebe und auch den erlernten Autopiloten, das ist ja so das Dilemma, den erlernten Autopiloten, wenn ich als Führungskraft immer Mikromanagement gemacht habe, immer gesagt habe, was zu tun ist, und dann haben die anderen einfach nur abgearbeitet, ja, dann sind automatisch alle im Team in den Autopiloten gekommen, ja, sie wird schon richten. Also das heißt, auch jedes Mal, wenn ich meine grauen Zellen mal anstrengen müsste, ich habe vorhin vom Steinzeitprozessor gesprochen, dann gehe ich zu meiner Führungskraft und frage, hey, sag mal, wie soll ich es machen? Und die Führungsverantwortung sorgt dann dafür, dass ich da ganz schnell eine Antwort gebe, weil ich keine Zeit habe, jetzt da ewig lange mich mit zu beschäftigen. Bedeutet, ich muss versuchen, in egal welchem Setting ich bin, ja, also Stand-up-Meeting mit dem ganzen Team, Check-in oder in One-on-Ones oder in kleinen Runden, wo es um Expertise geht, dass ich, anstatt zu erzählen, was zu tun ist, ich habe vorhin schon davon gesprochen, ne, Reverse Engineering, immer überlegen, was möchte ich, dass mein Team für, also tut und macht und für Antworten gibt, idealerweise, oder von welche Antworten erhoffe ich mir. Und dann muss ich mich trainieren, dass ich anfange, Fragen reverse zu engineeren, also zu überlegen, welche offene Frage muss ich stellen, dass mein Team auf diese Antwort selber kommt, damit sie wieder lernen und trainieren, eigenverantwortlich das zu denken. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, sobald jemand in dem Team mir eine Frage stellt, und das ist richtig hart für alle Beteiligten, sofort mit der Gegenfrage zu antworten. Also ja, Benjamin, wie soll ich denn das machen? Wie würdest du das denn tun, Lars? Was hast du dir dann schon überlegt? Und dieses, was hast du dir schon überlegt, bedeutet, dass ich den Autopiloten breche, dass ich immer, na, Benjamin fix ist alles, sondern dass ich lerne und trainiere, okay, ich gehe erst hin, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß. Und jetzt kommt die größte Herausforderung. Und idealerweise schaffe ich dann auch noch ein Setup, in dem ich nicht zu dir mehr gehe, sondern wo ich weiß, dass wo jede einzelne Person im Team eine Expertise und ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und das musst du als Führungskraft natürlich moderieren, dass die Menschen sich trauen, das zu zeigen und so, sich auch als Expertinnen zu fühlen und so weiter. Dann weiß ich nämlich, ich muss dazu gar nicht zu Benjamin gehen, sondern ich gehe zu Petra, weil Petra macht das seit 25 Jahren und ist super fit da drin. Und dann muss ich als Führungskraft mit diesem Ego-Thema leben, dass ich da gar nicht mehr so wichtig scheine. Und dann bin ich die beste Führungskraft.
Ich dachte nämlich auch gerade, als du es so erzählt hast, setzt das nicht alles auch ein bisschen voraus? Und mal ganz ehrliche, offene Frage in deine Richtung, dass ich als Führungskraft gar nicht den Plan erst habe? Also so im Sinne von, wenn mein Team erwartet, ne, Benjamin als Führungskraft oder Andreas, whoever, stellt diese Rückfrage, na, wie würdest du denn da jetzt rangehen, Michael? Aber der Mitarbeitende denkt so, ja krass, der fordert mich jetzt heraus. So, ne? Der will jetzt von mir eine Antwort wissen, aber er hat ja eigentlich schon einen Plan im Kopf. Ne? Er will jetzt so ein bisschen so diese Herausforderung. Eigentlich hat er doch einen Plan im Kopf so, aber jetzt will er mal, dass ich jetzt irgendwie mal was sage und teile, was ich denke. Am Ende habe ich so das Gefühl, steht das doch eigentlich auch einem Team so ein bisschen im Weg. Ne? Also wenn das Team erwartet und so das Gefühl hat, klar, Führungskraft will jetzt irgendwie so, dass wir alle mal uns ein bisschen einbringen und unsere Meinung teilen und so, aber am Ende vielleicht rennen wir dann doch wieder einfach nur zur Führungskraft, weil die hat ja schon eine genaue Vorstellung von dem, was sie da eigentlich haben möchte und der Plan ist schon da. Aber wir drehen jetzt hier nochmal so drei Schleifen als so ein bisschen Beschäftigungstherapie, könnte man fast sagen. Ne? Also nochmal umgedreht, setzt es nicht voraus, dass die Führungskraft gar nicht erst so richtig einen Plan hat?
Ja, idealerweise hilft das im Setup, dass neuronal faul angelegte Fallback gar nicht erst passieren kann, weil ich weiß, es hat überhaupt gar keinen Sinn, zu Benjamin zu gehen. Warum soll ich dann zu Benjamin gehen? Wir haben diese Form von Führung schon in bestimmten Rollen etabliert in Unternehmen zum Teil, wenn es agiles Setting gibt, also so Agile Coaches sind die eigentliche Form von dieser Führung, in der eben nicht so viel Führung da ist, weil sie keine Inhaltsverantwortung haben. Oder eben das aufgesplittet, dass ich halt einen Product Owner habe, der Führungskraft für das Produkt ist im eigentlichen Sinne und ein Agile Coach, der Führungskraft für den Arbeitsprozess ist. Und genau das muss ich, wenn ich die Rollen nicht habe, in mir als Person vereinen. Und muss das dann auch entsprechend kommunizieren. Und da sind wir wieder bei diesem, ne, alles ist, für mich ist Pitch immer, was ist das habe ich ein gutes Framing geschaffen, warum und wie etwas funktioniert und dass die Menschen Lust haben, jetzt mit mir mitzukommen. Und der Punkt ist, ich muss diese Hüte aufsetzen. Und sagen, pass auf, jetzt kommt der Chef für unseren Arbeitsprozess und Kommunikationsprozess. Ja, ich setze mal den Hut auf. Und das heißt, ihr müsst als Experten jetzt die Lösung erarbeiten. Denn ich weiß jetzt gerade auch nicht weiter inhaltlich. Es gibt ein Zielbild, aber wie wir in dieses Zielbild hinkommen, da habe ich keine Ahnung von. Das müssen wir gemeinsam machen, weil ihr müsst es nachher umsetzen. Und wenn ihr keine Lust habt auf den Weg, dann wird er zäh und hart. Also müsst ihr ihn auch so gestalten, dass ihr darauf Bock habt. Let's go. Ich moderiere euch. Ihr könnt mir vertrauen, dass wir es schaffen, innerhalb der nächsten 2 Stunden hier ein Ergebnis zu haben. Und dann bin ich eben der Moderator in dieser Rolle und muss das dann entsprechend begleiten. So, und das ist der eine Hut. Und der andere Hut ist der Hut, in dem ich natürlich immer vertrauensvoll Ansprechpartner bin für die, die damit nicht so klarkommen, dass es auf einmal nicht so viel Sicherheit und Struktur gibt, zum Beispiel. Also, wie schaffe ich es, dass Menschen zu mir kommen können und sagen, du, ich brauche ein bisschen mehr Guidance.
Ich finde diese Hut-Analogie und tatsächlich das mal so für sich als Übung mitzunehmen, total gut. Also, weil wir waren ja schon mehrfach bei dieser Frage, wie will ich in einem gewissen Moment wirken, vielleicht auch kommunikativ. Und es kann sich ja je nach Hut, den ich da gerade trage, natürlich irgendwie auch verändern. Aber ich finde es total, total wichtig, ne? Nicht in diesem Moment, weil ich glaube, dass wir dann widersprüchliche Signale aussenden, wenn ich irgendwo einerseits gerade in einem Meeting sitze und so total den Raum öffne, aber gleichzeitig alle das Gefühl haben, eigentlich probieren wir jetzt eine Lösung zu erarbeiten, die er oder sie schon im Kopf hat. Ne? So, dann sitze ich da mit zwei Hüten, Experte und Moderator, und probiere zu meiner Lösung hin zu moderieren. Ne? Und ich glaube, das wird total gegen die Wand fahren. Ja, aber wenn ich so gut signalisieren kann, so wie du es beschreibst, so ganz authentisch in diesem Meeting, in dieser Situation, was ist der Hut, den ich aufhabe, und wie kriege ich das auch transportiert, damit man mir das auch abnimmt, ne? Dass das total, total entscheidend ist.
Und das, was für mich das Pitch-Element dahinter ist, ist der Nutzen und Mehrwert davon, dass sie jetzt selber denken. Also ich sage, so, ich habe das Ziel schon klar und jetzt müsst ihr das aber selber nochmal denken. Ist halt so, was? Ich immer sage, pass auf, ihr müsst es aber umsetzen. Und das heißt, der Weg sollte einer sein, der euch schmeckt und der, auf den ihr Bock habt und in den ihr euch auch maximal mit Freude und Spannung und Leichtigkeit einbringen könnt. Und das ist das Ziel jetzt. Und dafür bin ich euer Moderator und habe ganz viele Fragen vorbereitet, die euch da idealerweise hinbringen. Aber ja, der Wunsch ist, dass ihr das für euch selber erarbeitet, damit ihr euch auch so fühlt, dass das euer Weg ist.
Da will ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil wir sind beim Thema Kontrolle, Sicherheit versus Unsicherheit. Ne? Und ich finde das einen krassen Knackpunkt gerade, weil Unsicherheit zu pitchen ist ja super herausfordernd, ne? Also was ein Geil an Unsicherheit. Aber du hast es ja gerade eigentlich so ein bisschen gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele genau in der Situation sind. Also sie stehen da gerade so, ja Leute, nächsten 2 Jahre, krasse Transformation. Wir wollen da und da mal hin. Ne? Das steht auf irgendeiner PowerPoint-Slide. Und im besten Fall kriege ich das irgendwo mit einer gewissen positiven Ausstrahlung, mit einer gewissen Überzeugung, warum das gut ist, auch transportiert. Aber dann ist da ganz viel Unsicherheit dazwischen. Und das finde ich ganz interessant. Ne? Das, was du ja eben gemacht hast, und lass uns da mal noch ein bisschen tiefer reingehen, ist ja eher von Unsicherheit in einen Möglichkeitsraum zu gehen, oder? Wie macht man das kommunikativ? Wie pitche ich Unsicherheit als Chance vielleicht auch?
Ja, jedes Ding hat 100.000 verschiedene Perspektiven, wie du drauf gucken kannst. Und nur weil du unsicher bezüglich des eines Teilaspektes bist, kannst du ja trotzdem unglaubliche Sicherheit haben für einen anderen Aspekt. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich bin vielleicht unsicher, was das Ergebnis angeht, aber maximal sicher, wie wir da hinkommen. Also so die Art und Weise der Zusammenarbeit, der Kommunikation und. Und das kann ich genauso auch für mich, also muss ich für mich auch als Führungskraft mir klar machen, dass nur weil ich jetzt jeder Schritt bedeutet immer, dass ich das eine Bein entlaste, bevor ich das andere wieder belasten kann. Beim Springen, beim Laufen, gibt es diesen Moment, in dem ich schwebe vielleicht auch. Und genau der ist es. Ich weiß aber, dass ich mich wo der nächste Schritt hingehen wird, darüber habe ich Souveränität. Sonst würde ich mich nicht trauen zu springen. Und genau das ist das, was ich dabei für mich klar machen muss. Worin bin ich fantastisch und gut? Also mit allen Menschen, mit denen ich arbeite, fange ich immer erst im Grundkonzept an zu arbeiten. Wer sich nicht mag, dem mag niemand zuhören. So, und das bedeutet, dass ich anfange zu überlegen, was mag ich denn an mir? Wo habe ich denn schon Erfolge gefeiert? Wo liegt meine Superpower? Wie kann ich die für mich festmachen, sodass ich in dieser unsicheren Situation trotzdem auf einem soliden Fundament von Selbstsicherheit stehe? Selbstsicherheit ist nämlich leider nicht dasselbe wie Selbstbewusstsein. Wir verwenden das in der deutschen Sprache häufig synonym, aber das ist komplett entkoppelt voneinander. Dazwischen steht der innere Kritiker oder auch Imposter genannt und balanciert die Selbstsicherheit. Also Selbstbewusstsein ist das Fundament, ist gegossen, schön in der Sozialisation, haben unsere Eltern auch ordentlich viel vermurkst. Ja, und da stehe ich drauf und dann balanciert der innere Kritiker die Selbstsicherheit, und sobald jemand kritisch guckt, oder eine kritische Frage stellt, fällt die runter und ich mache Fallback hin zu Fakten, Beweise, KPIs, das, was halt gefestigt und gesetzt ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Und das bedeutet, ich muss das in meinem Selbstbewusstsein mal rausarbeiten. Worin bin ich richtig gut? Was kann ich richtig gut? Und das ist komplett individuell. Ja, manche sind eher die Management-Typen, manche sind eher die Leadership-Typen. Die Leadership-Typen, denen fällt es sehr leicht, so ein Zielbild aufzumalen und dann mit maximaler Freiheit ein Team dahin arbeiten zu lassen. Die Management-Typen sind fantastisch darin, gute Guidelines zu machen und dafür zu sorgen, dass Dinge auch committed umgesetzt werden, gute Pläne da sind und. Und ich muss zwischen diesen beiden Elementen, muss ich leider als Führungskraft immer hin und her springen. Wo brauche ich Leadership? Wo brauche ich Management? Und das sind die Hüte, die ich mir intern aufsetzen muss und überlegen, okay, wie schaffe ich das mit meinem Mindset, jetzt eine Ungewissheitsphase auszuhalten in einem bestimmten Bereich?
Bedeutet auch so, wenn ich das in jetzt mal wieder so in diese Situation unserer Führungskraft auch übertrage, ne? Ist am Anfang einer Transformation, sieht das eigene Team, hat ein Gefühl dafür, wo das Unternehmen hin möchte, sieht aber auf dem Weg ganz viel Unsicherheit. Das ist so ein bisschen das, was ich daraus ableiten würde. Ein ganz, ganz entscheidender Teil dieser ersten Kommunikation ist trotz und vielleicht auch aufgrund dieser großen Unsicherheit erstmal zu schauen, wie kriege ich auch eine gewisse Selbstsicherheit im Team gestärkt, um mit dieser Unsicherheit umgehen zu können. Ne? Das ist das, was ich auch sehr, sehr stark in mich selbst, vielleicht auch als Führungskraft, aber natürlich auch das irgendwo im Team zu stärken. Was sind unsere Stärken? Was können wir? Was sind die Fähigkeiten? Was haben wir schon geschafft? Wo haben wir schon Erfolge gefeiert? Wo sind wir sonst in der Vergangenheit mit ähnlichen Situationen gut umgegangen? Welche Ressourcen haben wir? Wie können wir uns aufeinander verlassen? Ne? Was ist das, was uns am Ende diese Sicherheit gibt? Dass das schon auch Teil dieses Pitches ist am Ende des Tages.
100%. Und dieses Thema von wegen alles ist Pitch ist wieder, ich muss am Anfang, setze ich den Rahmen für die gesamte Zusammenarbeit. Das ist wieder wie beim Pitch, wenn ich am Anfang nicht den Nutzen und Mehrwert klar mache, warum sollen die Menschen mir zuhören? Start with why, Simon Sinek, Golden Circle. Ne? Also was ist das Nutzenbild vom Steve Jobs Beispiel? Und da ist es wieder genau dieser Punkt. Es gibt eine wissenschaftliche Studie, in der in den USA 150 Projekte angeguckt wurden, Langzeitprojekte. Die Hälfte ist gestartet mit, oh, das wird fantastisch, wird großartig, wir werden richtig viel lernen, wir sind genau das richtige Team und. Und die andere Hälfte ist gestartet mit, das wird richtig hart, ob wir das hinkriegen, wir können eigentlich nichts von den Dingen und. So gestartet. Und die sind nach hinten raus evaluiert worden, sind durchschnittlich gelaufen, also manche fantastisch, manche schlecht, so perfekt gleichwertig. Aber die Selbstbewertung bei den Projekten, die so, oh, das wird schlecht und schwierig und so weiter ist, war so, dass auch die fantastisch gelaufenen Projekte fast nicht über eine 2 hinweggekommen sind in der Top-Bewertung. Also das war so 2-. Und die anderen sind gar nicht schlechter als 3-, 4+ so bewertet worden in der Evaluation. Also die, auch wenn sie richtig schlecht gelaufen sind, von großartig, weil ich dann eine ganz andere Haltung dafür habe. Das heißt, es ist auch Führungsframing, aber dann auch, hey, wir sind genau das richtige Team. Lass uns doch mal rausarbeiten, worin wir so fantastisch sind. Wer kann denn eigentlich was richtig toll? Und jetzt ist es natürlich, jetzt merke ich, mache ich es ja gerade bewusst ein bisschen überspitzt da, weil ganz viele weiß ich jetzt, wenn sie zuhören, denken sie, Alter, aber das ist ja, hat der Drogen genommen, weißt du? Die nehme ich nicht ernst, wenn ich dann so hingehe. Aber genau das macht den Unterschied. Stell dir vor, du gehst zum Friseur, der steht vor der Tür und sagt, oh, gestern gesoffen, Arthritis in den Händen, oh, meine Ausbildung ist auch 30 Jahre her. Oh, ich weiß nicht, ob das was wird. Hast du da noch Bock reinzugehen?
Ja.
Also dieser faktische Realismus, den wir uns leider so antrainiert haben. Expectation Management erstmal nach unten, damit ich nach hinten überperformen kann. Das muss komplett gestrichen werden in der gesamten Kommunikation einer Führungskraft. Ja. Optimistisch, realistisch schon, aber optimistisch sagen, wir schaffen das. Es wird schwer, aber wir kriegen das hin. Wir müssen uns auf den Hintern setzen, aber wir werden Spaß dabei haben.
Ja.
Und dafür ein Zielbild und eine Vision zu schaffen, das ist notwendig.
Ich finde extrem stark, dass du es nochmal so auch mit dem Beispiel so betonst, weil ich musste auch gerade daran denken, es gibt ja auch schon, da gibt es ja viele, viele Studien, aber ich glaube, wie es halt so ist, ne, man vergisst das dann doch immer wieder, weil wir fallen ja halt auch in unsere Muster rein, ist ja einfach so. Also dieser Kontext Schule, auch da wieder gibt es, glaube ich, Studien, die das ganz, ganz doll unterstreichen, ne? Wenn ein Lehrer, eine Lehrerin erstmal positive, höhere Erwartungen an die eigenen SchülerInnen hat und denen was zutraut, werden sie am Ende mehr erreichen, als wenn das Gegenteil der Fall ist, ne? Egal, wer da gerade vor ihr oder vor ihnen sitzt. Und das habe ich jetzt auch so in Richtung des Teams verstanden. Einerseits schon, ich finde so vielleicht auch diese Balance aus, ich stärke mein Team darin, zu sagen, guck mal, was wir wirklich alles können. Also es ist jetzt nicht einfach nur aus der Luft gegriffen so, wir wollen da und dahin, sondern guck mal, das haben wir geschafft, das können wir, darin sind wir gut, damit können wir arbeiten. Aber auf der anderen Seite auch, und ich traue uns zu, dass wir dieses hohe Ziel, was ABC lautet, was auch cool ist, was sinnvoll ist, dass wir das auch erreichen können und gemeinsam erreichen können. Und das so zusammenzubringen, das nehme ich so auch als große Aufgabe mit aus dem, was wir hier besprochen haben.
Sorgt dafür, dass jeder sich selbst wirklich bewusst wird und die eigenen Stärken und Fähigkeiten sieht und dann eben auch, und das ist dann die große, große Kunst, auch worin bin ich nicht so gut? Und dann sehe ich aber meine Teampartnerinnen und Kolleginnen und kann sagen, ja, aber du bist darin fantastisch. Also weiß ich, anstatt zur Führungskraft zu gehen, gehe ich zu dir. Und auf einmal habe ich ein Team-Spirit geschaffen. Und wer hat den geschaffen? Wem vertraue ich? Von wem möchte ich gerne genau in diesem vertrauensvollen Kreis gehalten werden und weiterarbeiten, weil ich das Gefühl habe, ich bin wichtig, die anderen sind wichtig, wir ergänzen uns. Das ist doch meine Führungskraft. Und das ist das saubere Framing. Und das sind diese Elemente, wenn ich sage, ja, da muss ich mir eben Gedanken machen, wie bei einem Pitch. Emotionale, bildhafte Zielszenarien schaffen, in die alle Lust haben, mitzuarbeiten.
Ja, wenn ich jetzt genau eine dieser Führungskräfte bin, und da werden einige von zuhören, weil ich kenne ganz, ganz viele, die genau in dieser Situation gerade sind. Ich glaube, das geht erschreckend vielen gerade so. Veränderung, Unsicherheit, ein Team, was immer mal wieder vor neuen Herausforderungen steht, und ich stehe da als Führungskraft und überlege, wie kommuniziere ich wirksam und gut. Und wenn man es jetzt mal so ein bisschen in die Praxis und in unsere Sprache bringt, was ist eigentlich mein Pitch und wie komme ich zu diesem guten Pitch? Lars, vielleicht abschließend, hast du so ein, zwei Schritte, womit können diese Personen jetzt beginnen?
Ja, erster Schritt. Ich überlege mir jedes Mal, wenn ich etwas kommuniziere, was ist die Handlung, die ich von meinem Zuhörenden haben möchte. Also den Call to Action, den ich am Ende stelle. Und mach dann von da aus Reverse Engineering. Was sind die Kernargumente, die alle dahin bringen? Idealerweise nur drei. Kill your darlings. Klarheit kommt von weglassen. Also ich empfehle mal ein Mindmap. Also ich schreibe diesen Call to Action ins Zentrum und dann mache ich mal ein Mindmap, welche Argumente führen dahin. So, dann lege ich dieses Mindmap zur Seite und dann mache ich ein Mindmap. Und wen habe ich vor mir? Was sind deren Ängste, Sorgen, Bedürfnisse, Nöte? Und das muss ich getrennt voneinander betrachten, weil ich sonst schon in der Argumentation viel zu viel People-Pleaser-Automatismen habe. Weißt du, so, ich muss, das Erste ist nur für mich. Ich muss introspektiv sein bei mir. Was ist mein Call to Action, mein Ziel und was sind die Argumente dafür? Und das Zweite ist dann, okay, was sind die Elemente, die ich mir gegenüber sitzen habe? Empathische. Empathy Map aus dem Agile Arbeiten könntest du so, ne, wäre so ein Tool, was ihr dafür nutzen könntet. Aber ich empfehle meistens Mindmap in der Mitte, Zuhörenden und dann Ängste, Sorgen, Nöte. Und danach lege ich diese zusammen und dann, wenn ich die zusammenlege, dann fällt mir da vielleicht schon was ein, was ein Mehrwert-Nutzen-Zielszenario sein könnte, mit dem ich dann in meine Kommunikation einsteige. Ja, also das ist dann sowas, wie ich vorhin als Beispiel formuliert habe. Der Nutzen und Mehrwert, hey, ja, die Ängste, Sorgen, ich werde obsolet, aber ich habe trotzdem ätzende Arbeiten, die ich machen muss und bin da im Hamsterrad. Ja, wenn ich die wegnehmen würde, könnte ich die Dinge ausarbeiten oder mehr ausbauen, in denen ich richtig gut bin, Experte bin, was eine KI gar nicht kann. Dann fühle ich mich vielleicht auch wirklich wirksamer und dann habe ich das Dilemma nicht mehr und dann habe ich Bock auf KI. Ja, so ist das, wie entsteht Reverse Engineering. Und Wenn ich das gemacht habe, habe ich schon viel mehr Leichtigkeit, diesen Nutzen zu formulieren. Und dann muss ich mich nur noch trauen, den auch an Anfang zu stellen, meiner Kommunikation. Und dann werde ich strahlende Augen sehen.
Ja, mega, voll gut. Also ich finde vor allem diese Kombination Handlungsorientierung und dann auch dieses, kann ich mich hineinfühlen in die Ängste, Sorgen, Unsicherheiten mit so einer Empathy-Map, die ja wirklich, ne, also Mindmap ganz simpel irgendwie auch erstellt ist. Eine Nachfrage dazu habe ich, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie bei einigen so ein Thema sein kann, was so im Kopf gerade aufkommt. Wenn ich jetzt diese Empathy-Map habe und ich habe ein Gefühl für Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, ist das was, was du in dem Pitch ganz explizit ansprechen würdest? Also so im Sinne von, ich sehe, dass ihr oder muss ich und sollte ich das eher probieren, in ein positives Framing zu bringen?
Ach. Jetzt könnten wir wieder in die Tiefe des Storytellings reingehen, was ich dann natürlich sonst auch immer noch vermittle, wenn ich mit Menschen arbeite. Idealerweise gucke ich mal bei mir, ob ich nicht eine ähnliche Geschichte von mir selber habe, in der es mir genauso ging. Und mit der starte ich. Als ich vor 10 Jahren in der und der Situation war, mit dem und dem Szenario, da habe ich riesen Schiss gehabt, ob ich die Aufgabe und ob ich das schaffe und so weiter und so weiter. Und dann habe ich folgende Dinge gemacht, das. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich nach hinten raus mich besser gefühlt habe und am Ende auch richtig erfolgreich gewesen bin. Und jetzt stehe ich hier vor euch. Und dieser Weg endet hier. Also wenn ihr auch Bock habt. Und jetzt kommt die Einladung der Call to Action. Euch auch so fühlt wie ich damals, dann lasst uns doch gemeinsam losgehen und ähnliche Schritte gehen, wie ich gegangen bin, für euch und für euren Weg und für eure Herausforderungen, die ihr habt, die sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich sind als meine. Und lasst uns das gemeinsam als Team machen, weil ich möchte, dass wir alle am Ende da hinten rauskommen, also souverän und so wie es mir halt ergangen ist.
Ich finde das nochmal einen richtig, richtig guten Hack. Ne? Also zu sagen, ich einerseits verstehe die Ängsten, Sorgen, Nöte, Unsicherheiten, aber ich erzähle von mir. Ne? Also ich gehe in diese Schuhe rein und bin nicht irgendwo Lehrer, Lehrerin vorne. Ja, ich verstehe euch alle und ne, es wird schon wieder und ne, wir müssen nur uns ein bisschen anstrengen. Macht für mich gerade also auch einen ganz, 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 ganz großen Unterschied. Also gerade jetzt auch so in dieser Kombination. Und ich glaube einfach, für uns auch für heute, es auch gut ein bisschen was stehen zu lassen und so einen kleinen Cliffhanger zum Thema Storytelling zu haben. Es ist schön, dass wir es nochmal aufgemacht haben, weil es, glaube ich, auch zeigt, so was kann da noch kommen kommunikativ. Gerade wenn ich jetzt in dieser Situation bin, ich stehe da vorne, ich will als Führungskraft wirksam kommunizieren. Ich probiere tatsächlich für mich diesen Pitch auch zu erstellen und dann natürlich nicht nur über die anderen zu sprechen, sondern im besten Fall auch über mich selbst. Ich kann mir aber vorstellen, für diejenigen, die da noch weitergehen wollen, noch weiterdenken wollen, kannst du dich auch anbieten, mal zu schauen, was du da noch so machst, Lars. Vielleicht so als kleinen letzten Hinweis, wenn da jetzt Leute sind, die sagen so, ey, wo kann ich noch mehr lesen, wo kann ich noch mehr erfahren, was würdest du mir noch empfehlen, um tiefer in das Thema einzutauchen, wie kann man da jetzt gut weitermachen als nächsten konkreten Schritt?
Oh Gott, so viele Dinge. Also ich müsste eigentlich mal ein Buch schreiben über die 25 Jahre, die ich in diesen verschiedenen Setups Transformationen begleitet habe, um da endlich mal ein richtig gutes Handwerkszeug zu schaffen. Einer der wichtigsten Elemente ist, werd dir selbstbewusst und da hilft sowas wie ein guter Plan. Das ist, ne, also dieses Journalbook, weil ich dann einfach die Komplexität aus meinem Denken, was ist mir wichtig und so weiter mal rausziehe. Ich weiß gar nicht, ob es schon eine gute Führungskraft gibt, sonst ist hier der Shoutout, produziert das doch mal. Und viel wichtiger ist, für sich selber das eben genauso aufzuschlüsseln. Also, was sind meine Werte? Ich arbeite immer mit Antreibern in Bezug auf die Menschen, mit denen ich arbeite. Persönlichkeitstyp, wer bin ich? Und da würde ich gerne Fallback auf das einfachste Modell. Das wäre so Riemann-Thomann, Angstarchetypen. Das sind nur so vier Elemente, weil ich sage 16 Personalities und sowas überfordert unser Gehirn wieder auch. Ja, also ja. Dieses nimmt die einfachsten Grundtools und fangt damit an, euch Leichtigkeit zu verschaffen für wer bin ich und wie ticke ich? Und dann könnt ihr wissen, und wie ticken die anderen? Und dann habe ich schon so eine Greifbarkeit von, hey, das klappt. Du bist anders, ich bin anders. Und dann funktioniert das auch. Aber für dieses Storytelling oder mich selber emotional greifbar machen, wie ich gerade das Beispiel gebracht habe, hilft ganz stark Antreibertest. Es gibt so einen Antreiber, sei stark. Oder eben die Erlaubersätze. Ich darf Emotionen zeigen, ich darf Fehler machen. Wer das nicht laut aussprechen kann, der braucht ganz dringend vielleicht auch einen Sparringpartner an der Seite, damit ihr da hinkommt. Aber da helfen auch diese Erlaubersätze. Und vielleicht kann ich ja mal so ein, zwei Sachen zusammentragen, die wir im Nachhinein unter den Podcasts nochmal drunter packen in die Shownotes.
Unbedingt.
Wir sehen uns einfach wieder.
Ja, ich würde auch sagen. Also eigentlich haben wir schon einen guten Cliffhanger für 2.0 Deep Dive Storytelling. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil ich glaube auch, das ist etwas, auch da wieder mal so das Gefühl, Pitch, Storytelling, für wen ist das jetzt? Arbeite ich jetzt in der Marketingagentur? Aber ich glaube, was wir heute schon gut gezeigt haben und deswegen hat mir das Gespräch auch so viel Freude gemacht, das sind ja ganz, ganz alltägliche Dinge, ne? So jede Veränderung, jeder Prozess, jede Teamentwicklung beginnt am Ende mit, was du jetzt Pitch nennen würdest, ne? Oder am Ende des Tages auch irgendwie einem authentischen Storytelling von mir aus meiner Führungsposition heraus mit Blick auf mein Team oder die Organisation. Und das ist so ein wichtiger Skill auch in der aktuellen Zeit.
Gerade auch im Team. Was ich dann da habe, müssen die Menschen ja sich auch trauen zu sagen, worin sie richtig gut sind und pitchen eben ihre Kompetenzen und Fähigkeiten. Sonst gehe ich aus dem Meeting raus und da ist wieder nur Aufgaben verteilt worden ohne Ownership. Aber ne, wenn ich so kommuniziere, dass alle auch ohne hierarchische Führungskraft das Richtige tun, dann muss ich pitchen. Und ja, in dem Zusammenhang sehen wir uns wieder und alles ist Pitch und das Angebot, was ich habe, ist natürlich auch da, sodass wir versuchen ja gemeinsam auch diese Arbeitswelt genau deswegen schöner zu machen, weil diese Themen ja auch einfach Arbeiten attraktiver, sexier und motivierter machen, wenn Menschen sich auf Augenhöhe begegnen.
Absolut. Also Call to Action an alle, die Bock haben, da nochmal ein bisschen mehr einzutauchen, zu schauen, was Lars so den ganzen Tag macht. Wir werden da mit Sicherheit einige Sachen mal in den Shownotes mit verlinken. Ansonsten an dich, Lars, vielen Dank für die erste Version heute mal. Alles ist ein Pitch und was das konkret für Führung auch in dieser dynamischen, sehr, sehr unsicheren Welt in Veränderungsprozessen bedeutet. Ich glaube, wir haben heute schon echt einiges sehr, sehr Handfestes mitgeben können. Hat mir sehr viel Freude gemacht, die erstmal weiterhin ganz, ganz frohes Schaffen und dann sehen wir uns bei V2.0 demnächst.
Danke, lieber Benjamin, für die tollen Fragen.
Das war Leading Well heute mit Lars Hartenstein. Was ich aus dem Gespräch mit Lars ganz besonders mitnehme: Ein guter Pitch ist halt nicht nur etwas für Vertrieb und große Bühnen. Ein guter Pitch ist oft genau das, was Führung auch im Alltag braucht. Denn wenn Veränderung ansteht, reicht es nicht nur zu sagen, was jetzt passieren soll. Ganz entscheidend ist auch, ob Menschen spüren, warum es sinnvoll ist, wie sie auch ihren eigenen Beitrag leisten können und ob sie sich auf diesem Weg wirklich mitgenommen fühlen. Meine Einladung an dich: Nimm dir doch mal vor deinem nächsten wichtigen Gespräch 2-3 Minuten Zeit und frage dich, was ist wirklich der konkrete Nutzen, den ich für mein Gegenüber transportieren möchte und wie will ich selber auch in diesem Moment auf mein Gegenüber wirken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder auch direkt auf LinkedIn. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus etwas unterstützen möchtest, schenke uns gerne eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Inhalte noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Falls du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Leadership-Trainings, einer Teamentwicklung oder auch einer Podcast-Kooperation, dann kannst du sehr, sehr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Informationen, wie du direkt mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich wie immer direkt in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast zur Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.